Ein Papst-Cartoon hat sie weltberühmt gemacht. Einen Tag vor dem Rücktritt von Papst Benedikt fand sich in einem Cartoon-Kalender eine Zeichnung von Katharina Grewe, in der Papst Benedikt genau für den dann folgenden entsprechenden Tag seinen Rücktritt beschließt. Seitdem werden ihr prophetische Fähigkeiten zugeschrieben, und das ist umso wichtiger, als dass Katharina Grewe jetzt ein Comic oder eine Graphic Novel über das Totenreich gezeichnet hat. Hotel Hades, so heißt es. Weiß sie also, wie es im Jenseits aussieht? Katharina Grewe, wie war das? Müssen Sie uns kurz noch einmal erklären mit dem Papst-Cartoon. Das war schon unglaublich, was da passiert ist. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, das war wahnsinnig skurril. Also, um diesen Witz nochmal zu beschreiben, der ist eigentlich entstanden zum Tod von Loriot. Und damals hatte die FAZ-Zeichner gefragt nach einer zeichnerischen Hommage. Und ich habe diesen Lotto-Sketch von Loriot verarbeitet. Und bei mir sitzt der Papst auf dem Sofa, guckt Fernsehen. Er hat 6 richtige plus Superzahl und denkt: Heiliger Strohsack, morgen kündige ich. Und der war eben am Sonntag im Kalender, und am Montag hat Papst Benedikt dann bekannt gegeben, dass er kündigt. Und ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass der Cartoon genau an diesem Tag war. Und das ist erst dadurch ins Rollen gekommen, dass eine Abgeordnete irgendwo in Westdeutschland diesen Kalender hatte und dass ein Foto davon getwittert hat. Daraufhin hat sich das tatsächlich irgendwie erstmal durchs Netz verbreitet, und die Welle schwappte einmal durch den deutschen Sprachraum durch und dann aber auch weiter, also bis nach Russland und Brasilien und die USA. Und das war sehr bizarr. Und ich habe 3 Tage lang mit vielen Zeitungen und auch Radiostationen hier in diesem Land telefoniert und habe auch immer wieder versucht, die Frage zu beantworten, was ich denn noch alles vorhersehen kann. Aber da ist mir nichts Gutes eingefallen.
Naja, sagen Sie das nicht. Also eins ist klar, Sie können in die Zukunft schauen. Haben Sie deshalb jetzt ein Buch über das Reich der Toten gemacht?
Naja, also sagen wir so, ich kann natürlich in die Zukunft schauen und sagen, dass ich irgendwann sterben werde, und damit bin ich schon mal ziemlich auf der sicheren Seite. Und ansonsten ist es ja eine Erzählung, die eigentlich noch viel mehr in die Vergangenheit zurückreicht, als auch in die Zukunft weist. Also das
In die
sterben werden wir ja alle.
griechische Mythologie, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Martha, Florian und Peter, so beginnt das Ganze. Die Geschichte, werden vor einer Imbissbude erschossen. Sie finden sich dann im Reich der Toten wieder, das in ihrem Buch eine bürokratisch arbeitende Art Megacity ist. Dieses Totenreich, das haben sie in 3 Abteilungen unterteilt, angelehnt an griechischer Mythologie. Welche 3 Abteilungen sind das?
Ja, es gibt das Elysion. Das sind die ewig sonnenbeschienenen, wunderbaren, glücklichen Gefilde für die Helden und Lieblinge der Götter. Es gibt den Tartaros mit den Qualen für die Sünder. Dazwischen gibt es die immer neblig grauen Asphodelos-Gründe, und da kommen alle Normalsterblichen hin. Also eigentlich alle, bis eben auf so ein ganz paar nach oben und ein ganz paar nach unten.
Und die 3 Personen, die kommen dann in jeweils andere Abteilungen des Totenreichs. Ihr Comic ist auch ein Krimi, denn zu Beginn steht da auch ein Diebstahl. Was hat es damit auf sich?
Das, was noch dahinter steht, ist, dass Totenreich nicht nur zu einer Megacity angewachsen ist, sondern dass auch eine Form von Korruption herrscht. Und Hades selbst verkauft nämlich VIP-Tickets unter der Hand, davon darf keiner wissen. Und mit diesen VIP-Tickets hat man automatisch Zugang zum Elysion, egal was man in seinem Leben so angerichtet hat. Und so ein Ticket besitzt Martha, warum auch immer, hat sie mal schwer angetrunken gekauft. Ihr geliebter Florian kriegt das mit und nimmt ihr dieses Ticket ab. Er sorgt dann bei der Einreise dafür, dass Martha wiederum durch falsche Beschuldigungen in den Tartaros verschleppt wird, und er geht dann hoch auf die hübschen, bunten Elysion-Eventwelten.
Müssen wir noch dazu sagen, Martha ist eine berühmte Schriftstellerin. Also sie hat eigentlich das VIP-Ticket fürs Paradies, fürs Elysion, und kommt dann in den Tartaros mit den unendlichen Qualen. Was erlebt sie da?
Ja, sie ist ja Schriftstellerin, und die Abteilung, die sich die Qualen für den Tartaros ausdenkt, versucht auch oft sehr nah an dem Leben und Schaffen der zu Quälenden zu sein. Und die denken sich aus, dass Martha ihr ganzes Werk wegradieren muss. Und zwar immer und immer wieder.
Eine Höllenqual, die Schriftstellerin, die ihr ganzes Werk ausradieren muss. Meine Güte. Der junge Günstling, also ihr junger Geliebter, der ihr das VIP-Ticket fürs Elysion geklaut hat, der kommt dann auch ins Elysion. Wie sieht das aus?
Der Hades ist ja zu einer Megacity angewachsen und das heißt, man musste da auch baulich sich ein paar neue Sachen ausdenken. Es ist so, dass das Elysion sich auf großen Plateaus über den Wolken befindet. Auf der Erdgeschossebene sozusagen befinden sich die grauen Bettenburgen für die ganzen Normalsterblichen und der Tartaros ist unten im Untergeschoss im Keller untergebracht. Und oben auf diesen runden Plateaus über den Wolken, da herrscht ewig Sonnenschein und es ist ein wenig wie in Freizeitparks in verschiedene Themenwelten aufgeteilt. Da gibt es ein Oktoberfest für alle, die Oktoberfest haben möchten. Da gibt es die griechisch-römische Antike und das ist alles sehr bonbonfarben und bunt.
Eigentlich schrecklich, dieses Elysion, dieses Paradies. Also der Spaß hört nie auf, shoppen geht immer weiter, Oktoberfest, VIP-Tickets lösen. Sie nehmen da Anlehnung vielleicht an unsere Vorstellungen vom Paradies. Kommt mir eher wie eine echte Bedrohung vor. Unsere Paradiesvorstellung wird da eher recht erbärmlich gespiegelt, oder?
Ja, also ich glaube einfach, dass das alles, was man ewig macht, grauenhaft ist. Und das ist egal, ob das bonbonbunt ist oder tiefgrau.
Dazwischen liegt dann, also zwischen dem Elysion und dem Tartaros, der Höllenwelt unten, liegt dann diese graue Welt. Für uns Normalmenschen ist die gedacht. Dort muss man aus dem Fluss Lethe trinken. Das ist meiner Ansicht nach die grausamste Welt. Da blüht einem das ewige Vergessen. Furchtbar, oder?
Das sehe ich lustigerweise gar nicht so. Also es mag erstmal grausam erscheinen, also weil das nämlich die eigentliche Form jedenfalls meiner Vorstellung von Sterben bedeutet. Also dass eben das Bewusstsein ausgelöscht wird. Aber da ich die Vorstellung ziemlich grauenhaft finde, auf ewig durch Eventwelten zu hüpfen und alles zu kriegen, was ich haben möchte, auch das würde ich sagen, korrumpiert und zerstört jede Persönlichkeit. Und unten im Tartaros gequält zu werden, gut, muss ich jetzt auch nicht haben. Also für mich ist eigentlich, das irgendwann in ein Vergessen abzugleiten, das Gnädigste.
Ja, aber das ist ja nicht unbedingt die Alternative, dieses ewige ins Vergessen abgleiten, weil man das andere ewige Spaß haben wollen ablehnt. Es kann ja auch noch was anderes geben.
Theoretisch schon, aber in diesem Entwurf nicht. Also in diesem Entwurf ist es einfach so, dass bei Erschaffung der Welt oder bei Auftauchen der Menschheit haben sich die Götter auf diese Struktur geeinigt und es wurde auch niemals angetastet. Also weil alle eigentlich Angst hatten davor, das neu zu ordnen.
Die Götter, die kommen auch vor, am Anfang und am Ende ihrer Geschichte. Da gibt es heute, würde man sagen, eine Telco. Das ist eine Telefonkonferenz der Götter. Was hat es damit auf sich?
Die Struktur ist schon seit den ersten Götterkonferenzen so angelegt worden und auch bei Auftauchen irgendwie der neuen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, wurde daran nicht gerüttelt. Hades selber ist dafür zuständig, also Hades, Bruder des Zeus. Und in Wirklichkeit ist ihm das da unten auch schon lange zu grau und zu grauenhaft. Und er verbringt sein Leben auf der Erde. Und hauptsächlich damit seinen Höllenhund Kerberos zu verhätscheln und ihm schöne Dinge zu kaufen. Dafür braucht er Geld, deswegen verkauft er unter der Hand diese VIP-Tickets. Es gibt ein paar alte Götter, die da nicht so mit einverstanden sind. Da gibt es ein paar Eifersüchteleien, so Quetzalcoatl und Odin und Osiris, die versuchen da irgendwie so ranzukommen, aber Hades leugnet das natürlich. Gott ist das sowieso egal, der ist froh, dass er damit nichts zu tun hat.
Der ist froh, dass der damit nichts zu tun hat. Diese Götter, die kommen einem so ein bisschen abgewrackt vor. So. Die liegen da und essen Chips und gucken Fernsehen oder machen sonst irgendwas. Die haben irgendwie ausgedient, hat man das Gefühl. Die
ja, also der Einzige, der anscheinend noch so ein bisschen eine Verbindung hat, ist dieser Gott, der Fernsehen guckt. Die anderen hocken mehr oder weniger in ihrer abgeschlossenen Welt und telefonieren halt hin und wieder und tratschen.
Nun verknüpfen Sie ja da verschiedene Welten. Sie nehmen einmal die griechische Mythologie mit den verschiedenen Welten des Totenreichs, die ja in der griechischen Mythologie reich und wunderbar bebildert ist. Da gibt es in der bildenden Kunst und auch in der Literatur viele wunderbare Beschreibungen. Und diese Mythologie, die füllen Sie aber zum Beispiel im Elysium, in der Spaßwelt, mit unseren Vorstellungen, die dann recht ernüchternd wirken. Mhm. Ist das der Preis, dass wir absinken auf ein ziemlich irdisches Niveau banaler Jenseitsvorstellungen?
Die Jenseitsvorstellungen waren ja schon immer so gesehen recht banal. Also es waren immer Übertragungen von unserem diesseitigen Leben, um etwas, was so unverständlich und groß ist wie der Tod, verständlich zu machen. Also bei den Ägyptern gab es bei den alten Ägyptern auch die Vorstellung, dass jeder Tote ein Stück Gerstenfeld bekommt, was er dann aberntet. Das Tolle daran war, die Belohnung daran, er muss es nicht sehen, er muss es nur ernten. Aber muss ich auch sagen, finde ich jetzt nicht irgendwie wahnsinnig transzendent, sondern es hat eine Form von Banalität, diesen Alltag auf den Tod zu übertragen. Aus meiner Sicht drehe ich das eigentlich nur konsequent weiter und gucke mir die Welt heute an, wie sie ist, und übertrage diesen Jetzt-Zustand auf das Totenreich.
Wie kommen Sie denn darauf? Wie kommt man darauf, einen Comic über das Totenreich zu schreiben? Das ist ja eigentlich sehr gewagt, oder?
Ich habe als Kind sehr viele griechische Sagen gelesen und habe die verschlungen, und es hat mir sehr gut gefallen. Und als Teenager kam dann so eine Existenzialismusphase dazu, und ich habe Sartre gelesen und fand auch da gerade die Theaterstücke und Drehbücher, wo er sich mit dem Jenseits beschäftigt, irgendwie sehr spannend. Das hat schon lange gegärt, und ich habe auch meinen Diplomentwurf über den Tod gemacht. Ich habe ein Urnenhaus geplant. Es gab schon ganz viele Punkte, und der letzte Tropfen, der dann diese Geschichte eigentlich ausgelöst hat, das war eine Dokumentation im Fernsehen über deutsche Dauerurlauber in der Türkei. Und die waren im Winter da, Mittelmeer, 15 Grad grau, und sehr viele ältere Herrschaften in Beige laufen immer um die gleichen grauen Häuser rum und essen vom gleichen Buffet. Und da dachte ich so, das muss die Hölle sein für alle Beteiligten. Also für mich hat das dann ganz konsequent und logisch in einer Erzählung über den Tod und das Totenreich geendet.
Das heißt, die meisten Ihrer Zeichnungen aus dem Totenreich sind auch eben grau, Rentnergrau gehalten. Das Ganze könnte nun sehr ernst und traurig sein, aber und bedrückend sein, aber es ist urkomisch, obwohl die Leute in ihrem Buch nie lachen, ist es urkomisch, weil das so absurde Züge trägt, oder?
Ja, und letztendlich, wie soll man diesem Unausweichlichen begegnen? Also
ist das ein Reflex, sich etwas vorzustellen, was nach dem Tod sein könnte? Ist das gar nicht zu verhindern?
Ich glaube schon, dass das jeder dazu neigt, also sich irgendwann im Leben diese Frage zu stellen. Ist dann die Frage, wie man sich das beantwortet. Also meiner Meinung nach kommt nichts nach dem Tod. Also ich glaube nicht an ein jenseitiges Leben.
Aber als Kind hat man ja so seine Vorstellung vom lieben Gott und vom Himmel, in den wir alle kommen. Als Kind denkt man sich das so. Wann haben Sie sich davon verabschiedet?
Ich hatte diese Form von Vorstellung nicht, weil ich auch nicht so erzogen worden bin. Und ich kannte mich höchstwahrscheinlich als Kind mit der griechischen Götterwelt besser aus als mit der Bibel. Deswegen kann ich das nicht sagen, wann da dieser Prozess eingesetzt hat. Also ich kann mich an ein relativ frühes Gespräch mit meiner Mutter erinnern, wo ich erzählt habe oder gesagt habe, dass ich die Vorstellung zu sterben so traurig finde. Und meine Mutter hat daraufhin gesagt, naja, also du lebst in den Gedanken derjenigen, die zurückbleiben, weiter. Also das war die erste Idee, an die ich mich erinnern kann von einem Ende. Also es hat mir durchaus gereicht. Also ich fand den Gedanken tröstlich und schön. Das heißt, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Eltern mir irgendwie eine Form von einem Leben nach dem Tode versucht haben, mir schmackhaft zu machen.
Ist das bis heute so geblieben, dieser Gedanke, in den Erinnerungen anderer weiterzuleben, dass das ein tröstlicher Gedanke ist?
Ja, ich finde es auch tröstlich, dass das Leben irgendwann ein Ende hat. Ich denke, dass das alles eben, wie gesagt, was unendlich ist.
Wir werden es nicht erfahren. Vielleicht begegnen wir uns in einem der ewigen Welten wieder. Da müssen wir einfach geduldig bleiben.
Ich bin da offen. Ich glaub's nur nicht, aber ich bin da offen.
Abschließende Frage. In Ihrem Comic gibt es auch einen Chor. Und was singt der zu all dem?
Der singt ganz am Ende. Also der versucht immer irgendwas zu singen und schafft es nicht. Aber ganz am Ende singt er dann natürlich Freude, schöner Götterfunken. Also die Ode an die Freunde.
Vielen Dank, Katharina Grewe. Der Tod ist ein absurdes Hotel. Ihr Comic oder Graphic Novel heißt Hotel Hades. Das Buch ist im Verlag Egmont Graphic Novel erschienen und es kostet 20 Euro. Dankeschön.
Dankeschön.